Attacke.
Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 110. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Moje.
Zurückgekehrt von seiner Scouting-Reise aus den USA, der Marvin.
Hallo.
Und als Gast vom 19:04 dem Schalke-Hangcast, der Max.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Bevor wir zu diesem grandiosen Spiel vom Wochenende kommen, vielleicht einmal... Max, dass du dich kurz vorstellst und dieses Thema Schalke 04 Hangcast, was seid ihr, was macht ihr und seit wann gibt es euch?
Ja, also uns gibt es als Blog schon ein bisschen länger. Da findet man uns unter blogundweiß.de. Wir haben Ende letzten Jahres, Anfang Dezember, haben wir uns mal gedacht, wir machen mal eine Runde Hangouts. Das kam zustande, weil dort einmal Markus Kafka zusammen mit Draxler, Hövedes und Mertesackermann Hangout gemacht hatte, das fanden wir so gut, dachten wir, das machen wir auch mal. Und dann sind in der Regel immer ein paar Autoren von uns mit in dem Google Hangout. Und je nachdem, Blogger von unserem aktuellen Gegner von Schalke oder Journalisten laden wir uns mal ein, die dann mit uns praktisch über Schalke reden, über aktuelle Ereignisse, ähnlich wie ihr das auch macht, nur dass man bei uns dann auch unsere Gesichter miterkennen kann.
Ja, das ist bei uns nicht immer so gut. Wir haben nicht so tolle Gesichter, deswegen machen wir das nicht so oft. Ihr macht das aber auch wöchentlich quasi, oder?
Genau. Also in der Regel montags natürlich dann um 19:04 Uhr als Schalker. Haben wir im Moment eine kleine Pause, weil es zuletzt ja Verwirrungen darum gab, ob man nicht eine Rundfunklizenz braucht, um einen Google Hangout zu starten, weil es da noch verschiedene alte Gesetze gibt, unter anderem können mehr als 500 Teilnehmer gleichzeitig erreicht werden, was ja dann bei Google Plus und YouTube natürlich ohne weiteres der Fall ist. Und da sind wir jetzt praktisch erstmal gerade noch in Klärung, inwieweit das wie weitergeht.
Okay. Diskussion, die es auch nur in Deutschland geben kann, ne?
Natürlich.
Ja, gut, das ist, glaube ich, irgendwann mal festgeschrieben worden, dass du quasi ab 500 Leuten, die du erreichst, als Rundfunkanstalt giltst. Und dafür musst du in Deutschland halt einfach irgendwelche Lizenzen haben, damit die GEMA da wieder Gebühren einstecken kann oder wer auch immer. Also nichts anderes ist das. Das ist auch irgendwo nur so ein bisschen Willkür.
Richtig.
Ja, klingt spannend. Also wer da mal sich die Konkurrenz angucken will, ich werfe die URL dann nachher auch in die Shownotes beziehungsweise in den Blog, da kann man sich dann das mal angucken.
Richtig, ja.
Was man sich auch angucken konnte, war dieses Spiel am Wochenende. Samstag 15:30 war eine vernünftige Uhrzeit. Mit uns für ein vernünftiges Ergebnis. Mehr Punkte, als ich erwartet habe an der Stelle. Wie habt ihr das Spiel so erlebt, Alex?
Also
lass den Marvin mal anfangen, der war ja gerade im Flow.
Ich wollte nur gerade sagen, also erstens war ich mal froh, dass wir endlich mal wieder Samstag 15:30 gespielt haben.
Ja, das ist jetzt nächstes Wochenende wieder rum, kannst du dich schon wieder aufnehmen?
Ja, es scheint auch Tradition zu sein, nicht mehr an den normalen Spielzeiten zu spielen. Die Eintracht, die ist für die Sonderspielzeiten anscheinend gebucht, okay, von mir aus. Aber an sich muss ich sagen, das Spiel hat für mich eigentlich ganz gut angefangen. Ich fand, die Eintracht war gleich ganz gut drin im Spiel. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass es heute irgendwie eine großartige Klatsche gibt. Ich muss aber sagen, die Voraussetzung war für mich eigentlich nach dem Augsburg-Spiel, was wir kläglich 2-0 verloren haben, noch viele höher hätten verlieren können, so dass ich eigentlich gedacht habe, okay, nachdem wir gegen Augsburg den Tabellenvorletzten nicht gewinnen konnten, ist die Sache Europa gegessen. Da bin ich eigentlich zum Spiel gegen Schalke gegangen, habe gedacht, okay, wir schauen mal. Ach, mir eigentlich auch egal, was passiert. Hauptsache, die Stimmung ist gut, weil in den letzten Monaten gab es ja ein paar Irritationen mit Schalke. Deswegen habe ich gedacht, da wird die Stimmung einigermaßen passen. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir überhaupt irgendwie großartig was reisen konnten. Aber irgendwie, ich wurde eines Besseren belehrt. Alex.
Naja gut, in den ersten 20 Minuten sah es ja auch tatsächlich nicht so danach aus, als würden wir wirklich was reißen. Also der Wendepunkt war ja, wie auch in vielen Zusammenfassungen gesagt wurde, der vermeintliche Handelfmeter. Ich weiß nicht, Max, wie siehst du das so, als mal jemand mit Nicht-Eintracht-Brille? Ist sowas ein Handelfmeter?
Ja, also wenn ich die Wiederholung richtig gesehen habe, er springt hoch. Wahrscheinlich wäre der Ball auch an den Kollegen, der neben ihm in der Mauer stand, an den Kopf gesprungen, statt, ich weiß jetzt nicht, wer es genau war mit der Hand.
Aigner,
ja. Also ich glaube, es war von der Höhe so, dass er dahinter wahrscheinlich den Kollegen am Kopf getroffen hätte. Allerdings, die Hand war jetzt schon sehr weit vom Körper weg und sehr weit vom Kopf. Demnach, ja, ich glaube nicht, dass er da unbedingt den Ball mit der Hand abwehren wollte. Aber schlussendlich kam der Ball an die Hand im 16er. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter nicht viel Entscheidungsspielraum.
Ich finde es halt nur krass, weil im Endeffekt natürlich war es, also zumindest war es ärgerlich und es war halt auch eine Sekundenentscheidung. Also natürlich sah es im Stadion so aus, das ist klar, das ist total subjektiv. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, weil ich mir eigentlich gedacht habe, wie kann man in dieser Situation jetzt einen Elfmeter geben. Ja, das Spiel war auch wirklich komplett offen, so was kann ein Spielentscheider sein. Aber gut, wenn ihr das sagt, ich habe mir die Wiederholung nicht nochmal angeguckt, ich hatte das nur live im Stadion gesehen und war in dem Moment natürlich sichtlich erregt.
Also ich habe mehrere Wiederholungen mir angeguckt und bei allen war es halt wirklich so, dass der Arm vollständig quasi vorm Gesicht war, also schon an der Position, wo er an der Stelle eigentlich, klar, beim Hochspringen nimmst du den Arm halt mit dazu, um dann noch so ein bisschen Schub nach oben zu bekommen, aber die Regel heißt nun mal, wenn der Arm da oben ist, dann ist halt auch Elfmeter, also ich meine, der blieb ja zum Glück ohne Folgen für uns, weil Nikolov irgendwie einen mehr als grandiosen Tag hatte, was der alles abgewehrt hat jetzt vor, nach und während des Elfmeters, das war schon ordentlich.
Also was auch eine geile Story. Ich meine, der macht jetzt sein viertes Spiel, kriegt den dritten Elfmeter gegen sich gepfiffen und keiner geht rein. Ich weiß nicht, war das früher schon so ein Elfmeter-Killer? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber mega geil. Was man aber auch sagen muss, der Elfer war auch nicht wirklich gut geschossen.
Nee, richtig.
Nee, der war auch wirklich nicht gut geschossen. Aber Nikolov war früher schon öfter mal jemand, der den einen oder anderen Elfmeter gehalten hat und uns gleichzeitig das ein oder andere Tor verschuldet hat. Es tut mir leid, so ganz außen vor kann ich das nicht lassen, aber natürlich war schon eine grandiose Leistung. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, es war der Bastos, der geschossen hat, ne?
Ja, genau. Der ist eigentlich nicht der sozusagen nominelle Schütze. Das sollte eigentlich vermutlich eher Raphael sein. Der hat zumindest den letzten Elfmeter geschossen und auch sehr sicher. Ich weiß nicht, wen ich im Interview danach gelesen hatte, der sagte, Bastos war so schnell am Elfmeterpunkt mit dem Ball, den konnte keiner mehr zurückpfeifen.
Ja, das stimmt, das hat man aber auch gemerkt. Der hat sich den Ball schon relativ entschlossen genommen, ne?
Ja. Normalerweise muss man dann auch sagen, wenn sich einer so sicher den Ball nimmt, dann kann das eigentlich nur gut gehen.
Kann, muss aber nicht. Also hat sich ja hier jetzt auch.
Haben wir ja gesehen, ja.
Ja, also. Kann halt auch mal dann ein wenig in die Hose gehen oder an den Torwart.
Also was das auf jeden Fall war auf jeden Fall eine absolute Schlüsselszene. Wenn der reingegangen wäre, dann hätte Schalke meiner Meinung nach richtig aufgedreht und da wir sowieso in den ersten 10 bis 20 Minuten ein bisschen verunsichert gespielt haben, wäre dann das Spiel mit Sicherheit nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Dadurch, dass der Oka den gehalten hat, kam so eine richtige gepushte Stimmung auf einmal auf, die uns gut getan hat und die uns eigentlich erstmal so diese Initialzündung gegeben hat, jetzt Gas zu geben und sich zu konzentrieren und ein ordentliches Spiel aufzubauen.
Ja, und es war sowieso gut auch, dass es, wenn da, es hat einen Elfmeter gegeben, aber die Szene, wie wir schon gesehen haben, war nicht glasklar. Und das war dann auch für den Block, sage ich mal, oder fürs Stadion, für die Stimmung auch relativ förderlich, weil da waren alle aufgeheizt danach. Ja, da hast du auch gemerkt, also auf den Rängen ging es dann richtig gut ab. Und die Eintracht-Fans und auch die Eintracht selbst, dann hat da das Spiel dann noch wirklich gedreht, muss man sagen.
Generell fand ich auch von einigen Spielen im Vergleich zur Woche davor die Leistung jetzt nicht besonders gut, aber doch ein Stück weit nach oben. Also Inouye fand ich jetzt im Abschluss oder in den Abschlussversuchen immer noch nicht bei alter Form, aber doch irgendwie ein Ticken besser im Vergleich zu den Wochen davor. Was war da so eure Meinung dazu?
Ich muss sagen, von mir persönlich hat mir die ganze Abwehr ziemlich gut gefallen. Auch Celozzi hat sein Ding als neu reingekommen da richtig gut gemacht.
Ah, die ganze Otschipka?
Otschipka fand ich auch nicht so schlecht. Ist der denn ausgewechselt worden, weil er verletzt war? Oder?
Nee, der war mega schlecht.
Ich habe den gar nicht so schlecht gesehen.
Wenn aber gut, irgendwas gegangen ist, ist ja alles über seine Seite gekommen. Und der hat ja wieder Stellungsfehler drin gemacht. Also ich fand den grottenschlecht. Es ist ja nicht nur so, dass in der Offensive von seinen Flanken, die er schlägt, so gut wie nichts mehr ankommt. Aber mittlerweile brennt es halt auch immer hinten ja, lichterloh, wenn er hinten mal wieder nicht weiß, wo er hinzulaufen hat. Also den fand ich einen absoluten Totalausfall.
Gut, ist ja dann der 54. ausgewechselt worden, dafür dann Jagba rein.
Der übrigens ja, ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
Jagba hat ein sehr gutes Spiel gemacht, das muss ich dann auch sagen. Ja, also es war schon eine deutliche Stärkung, obwohl Jagba ja für mich auch immer ein Unsicherheitsfaktor ist, aber das hat er dann richtig gut gemacht. Und ansonsten hat mir persönlich halt auch ein Russ unglaublich gut gefallen. Ich sage das ja nicht gerne, aber Russ macht auf dieser defensiven Mittelfeldposition das ein und das andere Mal ein richtig akzeptable Spiele. Ja, gut, wir können jetzt noch weiter die Einzelbesprechung machen. Eigner fand ich okay, aber Stendera, ich glaube, da brauchen wir nichts zu sagen. Das war schon eine große Nummer im Endeffekt.
Ja, aber also ganz unterm Strich, wenn der Nikolov an dem Tag nicht gehalten hätte, was zu halten war, dann hätten wir echt alt ausgesehen. Ich meine, was man ja, halt aussagen muss, das Tor von Pucki.
Ja, aber ja. ganz ehrlich, das ist doch alles auch sehr hypothetisch. Natürlich, genau solche Szenen braucht es aber. Und die ganzen Szenen hatten wir ja oftmals in den letzten Spielen überhaupt nicht, dass wir eine Schlüsselszene für uns entschieden haben. Das war ganz selten der Fall. Ja, dann ich erinnere an das Spiel gegen die Bayern, wo wir ein ums andere Mal wirklich eine richtig gute Chance hatten. Das 1:1 Mann haben es nicht gemacht. Ja, wo uns gegen uns ein Elfmeter zugesprochen war, wurde der jetzt nicht zwingend einer war und wir selbst haben keinen bekommen. Also du hast es gesehen. Am dauernden Verlauf war die Rückrunde nicht unbedingt für uns gewandt. Und jetzt war das erste Mal, dass noch ein paar Situationen für uns entschieden wurden. Dann hatten wir noch einen Nikolov. Natürlich wächst dann so eine Mannschaft über sich hinaus. Und das hast du halt auch gesehen. Normalerweise bei einem Stand von 1-0 für Schalke hätten viele Spieler nicht ihr gutes Spiel gemacht, wie auch was sie jetzt gemacht haben. Ist ja klar.
Ja, kommen wir da vielleicht mal auf das Tor von Pukki zurück. Klare Fehlentscheidung eigentlich vom Schiedsrichter, oder? Also ich habe lange gerätselt, was er jetzt gepfiffen hat. Abseits war es ja dann nachher nicht und das hat er angeblich auch nicht gepfiffen, sondern hat gepfiffen, weil der Ball wohl im Aus gewesen sein soll. Was ich zumindest aber von den Aufzeichnungen her jetzt auch nicht bestätigen kann. Da war der jetzt auch meilenweit noch drin. Was meint ihr so von...
Ja, also ich habe im Stadion auch gedacht, ich habe nur die Fahne oben gesehen und habe halt direkt gedacht, abseits... Und da hat der Kollege, mit dem ich da war, noch gesagt, hat, was abseits kann überhaupt nicht sein, wir standen hinten auf der Auslinie, wir hätten da noch jemand abseits stehen sollen. Ja. Also von daher war klar, dass es kein Abseits ist, blieb nur noch aus, haben eigentlich alle Aufzeichnungen belegt, dass der Ball nicht im Aus war. Und ich glaube, hier gibt es ja diese Seite www.wahretabelle.de, wurde es jetzt auch nochmal irgendwie korrigiert. Das Tor hätte gegeben werden müssen. Also von daher haben wir Glück gehabt.
Max, wie hast du das gesehen? Warst du im Stadion, hast du im Fernsehen gesehen?
Nee, ich war sogar tatsächlich im Stadion das erste Mal in Frankfurt. War dann natürlich dementsprechend auch direkt hinterm Tor, weil ich einen Stehplatz hatte. Und gut, da kann man natürlich, wenn man direkt davor steht, nicht sagen, ob der direkt hinter der Linie war oder noch vor der Linie. Zum Thema Schiedsrichter-Fehlentscheidung habe ich mich im Nachgang noch gefragt, der Linienrichter muss doch eigentlich immer auf Höhe der Abseitslinie stehen. Dementsprechend an dem Punkt muss er doch eigentlich auf der Grundlinie sein und das von dort aus perfekt sehen können, ob der Ball im Aus war oder nicht.
Ja, also da hätte er sein müssen, der war aber locker 5 Meter weiter vorne.
Ja. Dann kann er das von da natürlich auch nicht sehen. Dann will ich ihm die Entscheidung selbst auch gar nicht ankreiden, aber sein Stellungsspiel in jedem Fall.
Er hätte definitiv auf einer anderen Position sein müssen. Gut.
Wir können ja da, ich weiß nicht, ob er die Kollegen von Colinas Erben kennt.
Ja.
Ein Schiedsrichter-Podcast, die kann man dazu vielleicht ja nochmal befragen.
Ja, ich ganz ehrlich, ich glaube, dass keiner der Schiedsrichter einen wirklich guten Tag hatte. Waren auch wesentlich auch noch ganz andere Entscheidungen, die nicht unbedingt spielentscheidend waren, die aber sehr unsouverän getroffen wurden. Und auch gerade auch die Linienrichter sind mir ein ums andere Mal relativ negativ aufgefallen. Da muss ich schon sagen, das war nix. Ja, das war schon relativ enttäuschend.
Man munkelt auch, dass der Freistoß vorm 1:0 auch kein Freistoß hätte sein müssen.
Ich wollte gerade sagen, die Entscheidung, die zu dem Freistoß geführt hat, der dann unser Tor zur Folge hatte, war ja jetzt auch so ein bisschen fragwürdig. Also
wobei, das mag ich eigentlich gar nicht glauben. Ne? Also ich meine, der Inui hat jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er zu dumm ist, um mal einen Freistoß zu schinden, der keiner ist. Wenn er das jetzt tatsächlich wirklich mal gemacht hätte, Max, tut mir leid, dann gehört er echt gelobt.
Ja, auf unserer Seite haben ja auch viele Spieler danach, der Hildebrand hat auch was ganz Böses, Subtiles auf Facebook danach gepostet, von wegen, man soll ja über den Kampf ins Spiel kommen, aber wenn der Schiri einen nicht lässt, dann etc. Allerdings habe ich auch andere Stimmen gelesen, die es für mich sehr deutlich treffen. Der Schiri ist schon eigentlich ins Spiel gegangen mit der Prämisse, ich lasse heute mal eigentlich relativ viel laufen. Normalerweise, gerade als Profispieler, muss man das eigentlich innerhalb der ersten Minuten merken und sein Spiel darauf einstellen. Da kann man dann nicht nach dem dritten Freistoß, der nicht gegeben wurde, meckern, sondern muss man sich einfach mal auf den Hosenboden setzen und selber mal kämpfen. Das Problem war, dass die Schalker dann sich jedes Mal so unwahrscheinlich dämlich in den Zweikämpfen angestellt haben, dass jedes Mal, wenn sie selbst irgendwo härter reingegangen sind, dem Schiri fast gar nichts anderes übrig blieb, dann als Freistoß zu pfeifen.
Wobei für mich aber keine klare Linie erkennbar war. Also auf der einen Seite hat er echt Dinge laufen lassen, wo ich die Luft angehalten habe. Und dann gerade diese Szene, wo ich glaube Ushida und Inui waren es hinten an der Grundlinie, ja, bei der Szene, die zum Tor geführt hat. Wenn sie sich berührt hätten, dann wäre das unglaublich kleinlich gepfiffen gewesen. Und da gab es halt wirklich auf beiden Seiten viele Szenen, wo ich mir gedacht habe, auch die gelben Karten, die der teilweise verteilt hat, die waren für nix und wieder nix. Und auf der anderen Seite hat er dann Sachen laufen lassen und auch Leute mit Ermahnungen nochmal davon kommen lassen. Ja, also da war nicht irgendwie eine gerade Linie, wo du sagen kannst, er lässt halt heute mal viel laufen, weil zwischendurch immer wieder Entscheidungen waren, die so kleinlich waren. Also für mich hat er auch mal abgesehen von den strittigen Entscheidungen, also der Elfer, der war für mich auch nicht ganz so klar. Klar, die Arme waren weit oben, aber noch ziemlich dicht am Körper. Du hast gemerkt, dass er damit die Körperfläche nicht vergrößert, sondern er hat sie eher rangezogen, also so habe ich es gesehen. Dann der Ball vor Pukis Tor war nicht im Aus, dann der Freistoß, der eigentlich keiner war. Mal abgesehen von den Szenen fand ich auch sonst die Leistung nicht so schlecht.
Von was? Von wem?
Die Leistung nicht so gut vom Schiedsrichter, nicht so schlecht.
Jetzt ergibt es einen Sinn.
Gottes Willen.
Jetzt ergibt es einen Sinn.
Ich sollte nicht aber so lange Sätze bilden.
Aber gut, Fakt ist halt auch, und ich denke, wir streiten uns jetzt hier schon über den Schiedsrichter und so weiter und so fort, man sollte auch die positiven Dinge mal rausstreichen. Was mir gut gefallen hat, okay, Max, das siehst du natürlich jetzt anders, ist die Tatsache, dass wie das Tor überhaupt von der Eintracht gefallen ist. Ja, endlich haben wir mal eine Standardsituation verwandelt. Monatelang haben wir darauf gewartet, dass irgendjemand mal wieder eigenermaßen gute Freistöße schießt. Und der Stendera hat das jetzt am laufenden Band gemacht. Da waren mehrere Situationen da im Spiel, die weiter zu hätten Toren hätten führen können. Da war mehrmals ein Russ auch wieder dran beteiligt. Man hat gemerkt, dass das wahrscheinlich im Training vorher eingeübt wurde. Aber wie es eingeübt wurde, das ist okay, das ist vollkommen legitim. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal gefährlicher auch waren bei Freistößen, weil das ging uns in dieser Rückrunde zumindest komplett ab. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch durch so eine vielleicht vorbereitete Aktion jetzt mal zum Torerfolg gekommen sind.
Da muss ich direkt mal einhaken. Ja. Es war nicht nur deutlich besser in den Standardsituationen als wir. Ihr habt auch gefühlt jedes Kopfballduell im 16er gewonnen. Also so war jedenfalls mein subjektiver Eindruck in der Kurve. Ja. Jedes Mal ist, ich weiß nicht, ob es Matmur war jedes Mal immer ein Kopf höher als der jeweilige Verteidiger, der neben ihm stand.
Ja, stimmt. Also ich muss sagen, ich hatte relativ große Angst, auch im Verlauf des Spiels, vor eurer relativ großgewachsenen Verteidigung, Höwe, das ist ja ein Mann, der öfter mal ganz gern Kopfbälle verwandelt. Auch in Martip kann das ein oder andere Mal machen. Neustädter ist auch nicht klein. Ja, also wir haben schon relativ viele Spiele, die auch einen Kopfballtreffer erzielen können. Und da habe ich schon ein bisschen Bedenken gehabt, gerade auch als, ich glaube, ihr hattet vier Ecken, dass ihr keine da noch verwandeln konntet, war das Glück, was die Eintracht mal hatte. Aber natürlich, wie du richtig gesagt hast, an dem Tag standen viele Spieler der Eintracht auch wirklich richtig.
Ja.
Ist euch das eigentlich mal aufgefallen? Wir hatten keine einzige Ecke.
Ja.
Echt nicht?
Nee, in 90 Minuten keine einzige Ecke. Also ich glaube, Schalke hat 4, 5 Ecken gehabt, wenn nicht sogar 6. Und wir hatten bis zum Schluss nicht eine.
Wer weiß, wofür es gut war. Wer weiß, wofür das gut war.
Na, jetzt, wo wir einen Stendera haben, kann ja mit Ecken auch nichts mehr passieren. Die Benny Köhler Gedächtnisecken sind passé.
Ja, also er hatte ja auch im Nachhinein nach dem Spiel in einem kurzen Interview was gesagt, von wegen, dass die wohl am Freitag im Abschlusstraining relativ spontan nochmal Standards geübt haben und er wohl so ganz gut drauf war und es dann eine spontane Entscheidung gab, so nach dem Motto, ja, dann schießt du halt die Freistöße.
Ja.
Keine schlechte Entscheidung.
Aber schlechte Entscheidung, ja.
Sind wir mal da an. Ja, dass wir trotz der Tatsache, dass wir doch personal arg gedemütigt sind momentan, ja, dass wir wirklich auf dem Zahnfleisch gehen und normalerweise Stendera ja gar kein Spiel gemacht hätte, wie viele andere, muss ich sagen, haben zum Teil wirklich gerade die Leute rausgestochen, die eigentlich gar nicht auf dem Platz hätten sein sollen, wenn alles normal gelaufen wäre, ja. Aber gut, das nehmen wir jetzt gerne mal mit und irgendwie lustigerweise sind wir jetzt plötzlich wieder im Kampf um Europa dabei.
Bevor du zu dem Konkurrenzthema kommst, der Sebastian, der ja normalerweise auch an dieser Runde teilnimmt, aber heute leider sich wieder irgendwo im Ausland rumdrückt und nach Spielern sucht, der hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, uns einen kurzen Audioboot zu dem vergangenen Spiel zu schicken, den ich jetzt hier einfach nochmal kurz reinhängen würde. Vielleicht bringt er ja noch einen Punkt rein, den wir bisher noch nicht beleuchtet haben.
Ja, ein kurzes Feedback für den Eintracht-Podcast 110, die Eintracht auf dem Weg nach Europa. Und zwei, drei Höhepunkte vielleicht vorneweg. Oka Nikolov, sensationell. Ein sensationeller Torwart. Er ist ein bisschen mehr als ein Ersatztorhüter. Er ist wirklich ein adäquater Ersatz. Das war Weltklasse, was der Oka abgeliefert hat. Beim Spiel gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag. Den Elfmeter gehalten, etliche Paraden. Wirklich aus kurzer Distanz, reaktionsschnell, man merkt ihm sein Alter nicht an. Also das war wirklich sensationell und ich finde, er wurde absolut zu Recht gefeiert. Das sollte man öfters so machen und man kann sich wirklich freuen auf die nächsten Spiele mit Oka Nikolov für den Rest der Saison. Das wird wirklich noch richtig klasse und da habe ich jetzt keine Bedenken mehr. Vielleicht den einen oder anderen Bock, der noch kommt. Einen gab es ja auch jetzt am Samstag, aber mal schauen, was da noch passiert. Ich finde es klasse. Oka war echt super. Richtig gut war auch das defensive Mittelfeld, die zwei Sechser hinten drin mit Rode und Russ. Ja, Rode auf der gewohnten Position, aber Marco Russ hat ja auch schon beim vorherigen Spiel auf der Position gespielt. Aber da war er jetzt nicht ganz überzeugend, schon ein bisschen auffällig, aber jetzt gegen Schalke, das war wirklich gut und der war der richtige Mann am richtigen Ort. So ein schöner Spieler wie René Schwegler kann auch so ein Spieler mal retten, ja. Aber Russ war eigentlich der Optimalere an dem Tag dafür. Das war ein bisschen dreckig teilweise. Schön die Bälle hinten rausgewolzt und vorne brachial auch im 16er rumgewurschtelt bei den Standardpositionen. Und hat dann auch folgerichtig mit dem Kopf das Tor gemacht. Der kam da richtig angeschossen, hat noch ein, zwei gute andere Szenen gehabt. Hätte auch vielleicht noch ein zweites Tor machen können. Nichtsdestotrotz, das war richtig gut, die zwei Sechser, Rode, Russ, haben gut nach vorne gespielt, gut nach hinten. Das hat klasse funktioniert und die haben es auch dem Gegner richtig, richtig schwer gemacht. Ja, ein weiteres Highlight, Stendera, richtig klasse, muss man wirklich sagen, da ist Potenzial. Und da freuen wir uns so richtig drauf, glaube ich, wenn wir den noch ein bisschen öfter sehen. Ein super, super Typ, hat er richtig gut gemacht. Das Tor vorbereitet mit dem Freistoß und endlich, ja, endlich können wir wieder mal Freistöße schießen. Und die richtig scharf und richtig mit Zunde auch mal in den Strafraum des Gegners reinkommen. Das war gut. Das war richtig, richtig gut. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen öfter die Chance jetzt bekommt, um sich zu beweisen. Und wenn man überlegt, wie jung der Kerl eigentlich ist, dann Hut ab. Wirklich Hut ab vor der Leistung, die er am vergangenen Samstag präsentiert hat. Ja, das waren so ein bisschen die Highlights. Das, was nicht so prickelnd war, das ist eigentlich das altbekannte Lied. Brauchen wir gar nicht groß jetzt auch noch drauf eingehen, aber die Offensive war natürlich anstrengend. Ja, das war wirklich anstrengend. Nicht umsonst hat ein Abwehrspieler das Tor gemacht oder ein gelernter Abwehrspieler. Inouye fand ich viel zu verspielt, hat ein paar gute Aktionen gehabt, aber auch viel zu viele Bälle wieder verloren. Ja, durch Stoppfehler, die ihm einfach zu weit versprungen sind oder zu eigensinnig, zu viele Triplings, wo wirklich zwei, drei Spieler freigestanden hätten und er versucht, den Weg immer durch die Mitte zu gehen, so ein bisschen wie Robben und das hat vorne nicht gepasst. Also Inouye fand ich, normalerweise mag ich ihn, aber da fand ich ihn jetzt wirklich am vergangenen Spieltag nicht ganz so prickelnd. Das hat mir nicht gut gefallen, da war er wirklich so eigensinnig und da hätten noch größere Chancen auch passieren können, wenn er öfters mal früher abgespielt hätte. In der Abwehr dann auch, wer es nicht gesehen hat, Karim Atmur, der stand auch auf dem Platz. Ich habe es auch erst bei der Auswechslung mitbekommen, so ungefähr. Das war überhaupt gar nichts, der war nicht existent. Und ja, das war das Beispiel, eigentlich fast lebende Beispiel, dass die Eintracht wirklich ein Problem im Sturm hat. Ja, das erstmal zum Spiel, zu den Spielern an sich. Zum Schiri braucht man, glaube ich, sich nicht zu äußern. Das war, glaube ich, der schlechteste Mann auf dem Platz. Etliche Fehler, etliche Fehlentscheidungen vom Handelfmeter hin bis zum Ausgleichstor, vermeintlichen Ausgleichstor des Gegners. Naja, da lassen wir mal den Mantel des Schweigens drüber und kommen zu der finalen Anmerkung. Ich wünsche mir künftig, dass dieser komische Krumpererkasten in der Halbzeit verschwindet. Das wird ja sowieso passieren, aber vielleicht kann man auch das komplette Halbzeitspiel umgestalten und stellt einfach vielleicht den Judas wieder dahin. Das war nämlich sensationell. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war 10 Minuten richtiges, schönes Entertainment. Stellt den Jones vor die Eintracht-Kurve, gebt ihm einen Ball und dann haben alle Spaß. In diesem Sinne, viel Spaß und ja, noch viel Spaß beim Eintracht-Podcast.
Ja, vielen Dank, Sebastian, und bis zum nächsten Mal. Bitte nochmal alle Spielernamen auswendig lernen. Wir fragen dann nächste Woche nochmal ab.
Ja, war saugeil, was der Sebastian zum Schluss nochmal angemerkt hat. Ich weiß nicht, René, Marvin, warst du in der Halbzeit drin geblieben?
Ja, ja, klar. Ich habe
also das
Spaß.
War ja eine hervorragende Szenerie, die sich da abgespielt hat. Also
habt ihr das mitbekommen?
Ich habe es nicht mitgekriegt. Erzählt
es mir. Nee, der Max das mitbekommen hat.
Den Kasten oder?
Nee, Jones. Also wenn wir von Judas reden, so. Reden wir von Jermaine Jones.
Achso, ich kenne den nur unter einem Münchner, den Begriff Judas.
Ja, ich mag eigentlich den Ausdruck Judas so oder so nicht, ja. Aber
das Wort mit H dürfen wir ja hier nicht sagen.
Da bitte ich drum, ja.
Ist ja auch egal. Aber Fakt ist, war natürlich eine lustige Angelegenheit, als er dann Jermaine Jones direkt vor dem Eintracht-Block sich warm gemacht hat. Da habe ich mich auch gefragt, seid ihr denn behindert? Was ist das denn für eine dämliche Aktion? Macht er sich direkt vor dem Eintracht-Block warm? Und dann hat er aber auch geschickt mit den ganzen Leuten gespielt, mehr oder weniger. Das war natürlich auch ein bisschen Absicht. Ich glaube, ihm haben die Reaktionen auch gefallen, besser als komplette Gleichgültigkeit, aber wie die Emotionen dann hochgeschaukelt waren, war schon toll, oder, Alex?
Ja, also mit Pfiffen und so habe ich ja schon gerechnet. Und mittlerweile wird halt auch dieses Jones, du Hurensohn, Gesinge ein bisschen langweilig. Aber diesmal in der Halbzeit war halt echt witzig, zumal er halt auch nicht in der Startelf stand, was dann auch die ganze Kurve dazu gebracht hat, ihn als Auswechselspieler zu besingen. War halt echt schon ein Highlight. Und dann wurde er ja auch Gott sei Dank nochmal eingewechselt. Ich glaube in der 70. Minute, also relativ zum Schluss. Und hat dann sich auch nochmal seine obligatorischen Pfiffe abgeholt.
Ja. Ja. Zum Spieler
da. Ja, was? Wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen kurz angedeutet. Max, wenn ich das richtig verstanden habe, euch ist gar nicht so klar, warum Frankfurt und Jones so hasst?
Nee, also im Grunde ist mir persönlich allerdings nur seine bisherige Spielerlaufbahn, Frankfurt, Leverkusen und so bekannt. Aber warum der jetzt bei euch so unten durch ist, ist mir persönlich, weiß ich nichts von.
Ja, also der Wechsel damals von Frankfurt zu Schalke, der ist halt, also den hat er halt selber ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das waren Gerüchte, die sich über Monate hingezogen haben. Also da war, keine Ahnung, Monate bevor er tatsächlich gewechselt ist, schon die ersten Gerüchte im Umlauf. Er hat sich dann immer wieder zu Wort gemeldet und hatte dann irgendwie, nachdem dann klar war, dass er geht, in Interviews den Bruchhagen beschuldigt, er hätte ihn nie bei Frankfurt haben wollen und fing dann irgendwann an, sich im Eintracht-Forum mit den Leuten, die da sich über den Wechsel am Unterhalten sind, zu bashen und hat da dann irgendwelche Antworten geschrieben. Um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, hat er dann einen Artikel verfasst mit der Überschrift Nichts als die Wahrheit, wo er dann im Eintracht-Forum nochmal Stellung bezogen hat, dass sein Wechsel absolut sauber gelaufen ist und dass es eigentlich verständlich sein müsste, dass er gewechselt hat und dass er vor einem halben Jahr noch überhaupt nichts davon wusste, dass er wechseln wird. Und im Endeffekt kam aber nachher dann schlussendlich raus, dass das alles schon viel länger festgestanden hat und sein Nichts als die Wahrheit im Endeffekt auch nur Nichts als die Lüge war. Und damit hat er sich halt in Frankfurt mega beliebt gemacht. Und seitdem ist halt, ja, mittlerweile ist es halt schon so ein, ja, so ein richtiges Hassbild geworden, was man auch ein bisschen lebt. Also ich glaube, dass viele in der Kurve heute die ganze Geschichte auch gar nicht mehr kennen, sondern einfach nur mitmachen, weil es halt dazu gehört.
Ja. Im Endeffekt, die mega und professionelle Angelegenheit war halt auch, wie gesagt, du kannst dich als Profi nicht in einem Fan-Forum anmelden und da mitdiskutieren. Das ist das ultimativ Dümmste, was du machen kannst. Und er hat es natürlich vollbracht. Aber gut, so ist es.
Ja, also ich glaube, früher, gerade zu der Zeit, der ist ja immer noch, sagen wir mal, streitlustig. Das war früher ja wahrscheinlich auch schon.
Ja.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel alles überhaupt gar nicht negativ.
Ich glaube allerdings nicht, dass er...
Ich glaube, dass er für euch eigentlich teilweise sogar ein richtig guter Spieler, weil emotionaler Spieler ist, oder? Ich denke, eurem Team tut er doch eher gut als schlecht, oder wie siehst du das?
Ich bin da ein bisschen gespaltener Meinung. Er ist kämpferisch auf jeden Fall der Stärkste, zweikampfmäßig denke ich auch. Ich persönlich würde allerdings bei uns im defensiven Mittelfeld lieber Neustädter und Höger nebeneinander sehen, weil die ein bisschen mehr Kreativität ins Spiel bringen. Jetzt in dem Spiel gegen euch wäre es wahrscheinlich besser gewesen, Jones von Anfang an zu bringen, gerade weil man halt doch irgendwo ein bisschen mehr Kampf hätte einbringen müssen.
Ja, das wäre vielleicht eine andere Lösung gewesen, aber nun gut.
Ja, ist auf jeden Fall so. Also mit Kampf kommen wir ja nicht so gut zurecht.
Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe das auch nicht verstanden, dass Jones nicht von Anfang an gespielt hat. Ich stimme der Max da komplett überein. Das ist ein Spiel, da musst du ihn auch von Anfang an bringen, weil er sorgt für die nötige Emotionalität, gerade wenn dann dieser Hass auch, sage ich mal, aus den Kurven kommt, der ihm natürlich aber auch selbst zugutekommt, wie er letztens im Freunde-Interview gesagt hat, dass ihn sowas motiviert und so weiter und so fort, dass er dann bei so einem Spiel nicht spielt. Okay, für uns war es gut, für euch jetzt weniger. Und lustigerweise sind wir jetzt irgendwie doch wieder relativ punktenah.
Genau, wenn man sich so die ganze Tabelle anguckt, ist das jetzt alles wieder relativ eng. Ihr mit Schalke steht auf Platz 4 mit 46 Punkten, dahinter Freiburg, die ja am Wochenende auch gepatzt haben, zu unserem Glück. Wir dann mit 45 Punkten, Gladbach hinten dran mit 44, die gewonnen haben, der HSV mit 44, die ja auch gewonnen haben, und dahinter mit 39 Mainz, die ja freundlicherweise verloren haben und auch nächste Woche gegen uns verlieren werden. Das ist alles sehr eng. Also für euch Schalker kann das da auch nochmal eng werden. Ihr könnt da nochmal ordentlich runterrutschen, wenn ihr jetzt nicht aufpasst.
Ja, das ist richtig. Ich persönlich gebe mich auch mittlerweile tatsächlich, glaube ich, sogar schon fast mit der Europa League zufrieden. Ich habe schon beim Rausgehen aus dem Stadion das Europapokallied angestimmt. Von daher, ich habe auch, mein erster Gedanke nach Abpfiff war, dass Schalke mit der Leistung niemals, niemals in die Champions League kommen darf. Ja. Weil auch wenn bei euch Spieler teilweise über sich herausgewachsen sind, Schalke mit dem Kader muss einfach in so einem Spiel andere Ansprüche haben.
Ja, das sehe ich eigentlich grundsätzlich ganz genauso. Ich muss ja sagen, dass sich ab Platz 4 keiner um irgendwelche Plätze noch streitet. Ja, also da sind alle Mannschaften viel zu inkonstant. Jetzt auch Schalke ist wieder dazugekommen. Das Freiburg hat in den letzten Spielen auch schwächer gespielt, dass die Eintracht trotz der Tatsache, dass wir eigentlich eine ganz wirklich gute Saison spielen, wir sind Aufsteiger, da kann man nichts sagen, aber Fakt ist, dass wir so gut teilweise standen und uns auch wieder viel Butter vom Brot haben nehmen lassen, jetzt auch nur noch auf der 6 sind. Man muss überlegen, ich glaube, hinter Mainz, also mit Mainz, da passiert nichts mehr. Also Mainz hat jetzt zum Europa League Platz 6 Punkte Abstand. Ich denke, da geht nichts mehr. Aber alles, was drüber ist, der Hamburger SV, Gladbach, wir, Freiburg und Schalke, da sind alle, sind von den 3 Plätzen, sind wirklich 5 Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, ich will ja gar nicht in die Champions League. Ganz ehrlich, Schalke, geht in die Champions League, macht ihr das?
Bist du denn des Wahnsinns, ey?
Nein.
Lass uns doch die Kohle dieses Jahr verdammt nochmal mitnehmen, nein, dass wir Spieler adäquat ersetzen können und nächstes Jahr das gesicherte Ziel Euroleague ausgeben. Alex, da ist doch alles tipptopp.
Alex, bist du des Wahnsinns? Weißt du, weißt du, dass es was bringt's denn, den 4. Tabellenplatz zu besorgen? Frag mal Borussia Mönchengladbach, ob das Borussia Mönchengladbach wirklich so viel gebracht hat.
Es bringt dir auf jeden Fall mehr wie irgendeine Teilnahme an der Euroleague. Und das 10 bis 12 Millionen.
Zwei Spiele. zwei Spiele bringt ja so viel. Du kannst aber davon ausgehen, dass wir beim vierten Tabellenplatz, gerade mit der internationalen Positionierung, die die Eintracht hat, der kommt in einen schlechten Lostopf, dann spielen wir Platz 4, was weiß ich, vielleicht haben wir Pech, dann rutscht nämlich Inter mittlerweile noch ein bisschen hoch, die sind jetzt momentan gerade so auf Euroleague-Kurs, aber da geht ja auch noch was und dann spielen wir plötzlich gegen Inter. Dann verlieren wir zweimal 6-0, sind raus, haben zwei Spiele gemacht, haben vielleicht 5 Millionen verdient, aber keiner hat wirklich Spaß daran. Wenn du wenigstens in die Europa League kommst und vielleicht 4-5 dauerhafte Spiele hast in der Gruppenphase, dann ist da viel mehr wert.
Ja, aber drauf geschissen. Also ich meine, da nimmst du doch lieber die gesicherten Einnahmen aus der Champions League mit. Wir können auch in der Europa League, und ganz im Ernst, also wir werden nächstes Jahr nicht fit für die Euro League sein. Wir werden da genauso eine Nummer abliefern, wie Mainz es vor drei Jahren gemacht hat. Wir werden da antreten, werden da genauso unsere Spiele verlieren und dann halt auch nicht gegen Inter Mailand, sondern gegen hier Kirgisistan irgendwen. Und weniger mit nach Hause nehmen. Dann doch lieber dieses Jahr einfach sagen, lass uns die Kohle mitnehmen und so investieren, dass wir da drauf das Jahr fit für die Euroleague sind und da auch wirklich mal 1-2 Spiele gewinnen können.
Hey, das ja, ist das Probleme.
Ja, wir haben halt keinen Gaslieferanten, der uns immer viel Geld zuschiebt.
Ja, das Problem ist, das reicht ja auch nicht.
Keine 190 Millionen Schulden.
Eben. Ja, stimmt auch, sind nur noch 172,5.
Ihr seid ganz krasse Abbauer. Es waren ja mal 240. Ja.
Und jedes Jahr wird wieder ausgerufen, in 10 Jahren sind wir schuldenfrei. Ich glaube, seit 15 Jahren mittlerweile.
Irgendwann werdet ihr recht haben.
Ja, irgendwann.
Der Dings bei Twitter merkt gerade eben nochmal an, dass wir bedenken sollen, dass Champions League Quali ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die Europa League Gruppenphase fix wäre.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber du startest mit einer ganz anderen Emotionalität da rein. Also wie gesagt, für mich war das mahnende Beispiel,
Borussia Mönchengladbach. Ja, du musst dich nicht in dieser komischen Quali rumschlagen. Das ist halt auch...
Ja, spielen wir auch so direkt Quali erst. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ich kenne mich mit der Europa League nicht mehr so gut. Nein, kleiner Spaß. Aber natürlich, das ist der Vorteil. Aber ich habe halt ganz klar das mahnende Beispiel Borussia Mönchengladbach gesehen. Und ich glaube aber nicht, dass wir so schlecht spielen, wie Mainz 05 das gemacht hat. Da war ja noch nicht mal das Stadion ausverkauft. Also das Stadion ist bei uns auf alle Fälle ausverkauft. Da kann der drittklassigste Gegner kommen, wer will. Das ist vollkommen scheißegal.
Lasst uns doch mal, wir haben jetzt noch vier Spieltage. Lasst uns doch mal durchgucken, wer gegen wen spielt, was wir denken, wie das Ding am Ende ausgeht. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Wir spielen, dann fangen wir von vorne an. Freiburg spielt gegen Bayern. Meint ihr, die holen da Punkte?
Auf keinen.
Nee.
So, macht für Freiburg 0 Punkte. Wen hatten wir denn dann da noch? Dann hatten wir noch den HSV.
Wolfsburg-Gladbach?
Genau, Gladbach. Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg.
Und ein Dreier.
Gladbach? Ja, Gladbach, ja.
Gut. Der HSV spielt freundlicherweise gegen Schalke. Also genau. Ihr nehmt euch quasi selbst die Punkte weg?
Höchstwahrscheinlich. Also,
ich würde jetzt spontan auf den Bauch raus auf irgendwie ein Unentschieden tippen.
Ja, das habe ich auch so im Gefühl.
Wo, ihr spielt zu Hause, ne?
Ja. Genau. Wir spielen zu Hause am Sonntag.
Nee, ich denke, da holt ihr ganz klar einen Dreier.
Sonntag,
ja. Ihr müsst den scheiß Hamburger nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Die spielen eigentlich so eine beschissene Drecksaison. Ja, haben für 20 Millionen 3 neue Spieler eingekauft und meinen jetzt hier in der Europa League rumdümpeln zu müssen. Andauernd gibt es wieder Stress, jetzt kommt wieder der dämliche Van der Vaart an und erzählt mir lauter Geschichten von seiner neuen Frau. Das will ich alles nicht. Also
Gott, was Hamburg, mir das auf den Nerv geht, ich spiele Hamburg, viel besser, seit ich verliebt bin. So Interviews können sich doch Spieler echt schenken.
Also Hamburg hat für mich in der Europa League nichts verloren, die haben es auch nicht verdient. Ich hoffe, dass ihr da wenigstens einen Dreier holt.
Also Schalke 3 Punkte, HSV 0, wir gegen Mainz.
Dann, stellen wir den für extra für euch den Jones dem Van der Vaart auf die Füße.
Ja, das können wir gerne machen.
Könnt ihr mal sonst wohin binden. Wir holen gegen Mainz ganz klar 3 Punkte, oder? Da sind wir uns einig.
Da müssen 3 Punkte her. Also Mainz und Düsseldorf, da haben wir eine Rechnung offen aus der Hinrunde. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf zu verlieren. Scheiß Mainzer.
Ich weiß nicht, wie wir gegen Mainz gewinnen sollen, aber also...
Also wie wir es gegen Schalke gemacht haben.
So, gucken wir mal.
Wir reden von Mainz.
Genau, gucken wir auf den Spieltag danach. Da nehmen sich dann freundlicherweise Gladbach und Schalke die Punkte weg.
Nee, Gladbach nimmt uns die Punkte weg. Wir haben, glaube ich, seit Jahren nicht mehr in Gladbach gewonnen und sahen jedes Mal richtig mies aus.
Ja, okay. Aber das ist halt auch das Ding. Ich glaube halt, dass von allen Beteiligten Gladbach am meisten noch nach oben rutschen kann. Ich denke, dass Freiburg jetzt irgendwo auch so ein bisschen, die sind jetzt durch ein Tal gegangen. Ich glaube, die können sich da nicht mehr fangen. Da ist jetzt so viel im Gehen. Der Duffner ist jetzt gegangen, der Manager, das heißt, oder ist gegangen worden, wie auch immer. Und jetzt verlassen noch mehr Spieler das Feld, also räumen das Feld bei Freiburg. Ich glaube, Freiburg wird noch runterrutschen. Gladbach rutscht dafür hoch. Und dann müssen wir sehen, was passiert.
Lass uns doch einfach mal weiter durchgehen. Wen haben wir denn? In Freiburg waren wir gerade eben, die spielen gegen Augsburg am 32. Spieltag.
Ja, ich glaube...
Müssen sie die drei Punkte eigentlich mitnehmen können, oder?
Augsburg gewinnt.
Augsburg gewinnt? Du sagst schon wieder 0 für Freiburg? Okay. HSV muss ran gegen...
Wolfsburg.
HSV 3.
Hätte ich jetzt auch aus dem Bauch raus gesagt. Wir gegen Düsseldorf, das wird natürlich auch nicht einfach, aber wie du schon sagtest, da haben wir eine Rechnung offen und diesmal ist es zu Hause. Also da würde ich uns auch die 3 Punkte geben.
Also wir können gerne alle anderen Spiele verlieren, aber Mainz und Düsseldorf will ich einfach noch 6 Punkte einfahren. Alles andere ist mir Wurst.
Wir zu Hause gegen Düsseldorf jetzt, ja? Oder?
Ja,
da bin ich mir ziemlich sicher, da holen wir 3 Punkte, da gibt es gar kein Vertun. Da wird die Stimmung auch wieder kochen. Durch das letzte Jahr, was ja doch irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen ist mit den Spielen gegen Düsseldorf, ich denke, dass wir zu Hause gegen Düsseldorf eine ordentliche Leistung zeigen. Die stehen zwar auch mit dem Rücken zur Wand, wer weiß, wie sie dann in 2 Spieltagen stehen oder ja am 32., aber ich glaube, da holen wir 3 Punkte und dann ist Schluss mit lustig. Also die sind es auf jeden Fall im Karton.
Vorletzter Spieltag, was haben wir? Wir fangen von oben an. Schalke gegen Stuttgart. Zu Hause.
Bin ich zuversichtlich, dass wir das gewinnen.
Wollte ich gerade sagen, würde ich euch auch einen Dreier geben.
Genau. Wir gegen Bremen, auswärts. Da gebe ich uns keine Punkte.
Bremen ist momentan in einem desolaten Zustand, aber das geht halt auch hoch und runter bei denen. Ich würde da mal einen Punkt geben.
Ja, Punkt denke ich auch.
HSV gegen Hoffenheim. Ich glaube, da brauchen wir nicht über die 3 Punkte zu diskutieren.
Ah, wobei, Hoffenheim muss nochmal beißen.
Nee, da geht nichts mehr. Die haben sich jetzt so abschlachten lassen. Schluss aus dem Haus.
Also ich würde Hoffenheim auch liebend gerne auf dem Abstiegsplatz sehen. Von daher...
Max, was sagst du?
Ich denke auch, dass der HSV da Hoffenheim einstampfen wird.
Also auch 3. Mainz gegen Gladbach. Ich denke mal, da hat auch Gladbach die Nase vorn.
Ja, ich denke...
Mainz zu Hause ist aber auch so eine Sache. Die können da auch nochmal gefährlich werden. Würde ich eher unentschieden sagen.
Wer geht bei unentschieden mit?
Bin dabei.
Und die Freiburger gegen Fürth. Also das werden sie ja wohl auch noch irgendwie... Müssten sie eigentlich auch noch mitnehmen können.
Ja gut, Fürth ist bis dahin ja eh schon komplett abgestiegen. Die haben ja jetzt eigentlich schon so gut wie weg. Da wird die Motivation auch nicht mehr so großartig da sein. Insofern denke ich schon, dass der Freiburg den Dreier holt. Ne?
Dann kommen wir zum letzten Spieltag. Gladbach gegen die Bayern. Glaube ich nicht, dass die Bayern da am letzten Spieltag noch irgendjemandem was schenken.
Nö.
Wo sind wir als nächstes? Freiburg gegen Schalke, da nehmt ihr euch wieder gegenseitig die Punkte
ja,
weg.
Das
ich spiele ja nur noch gegen direkte Konkurrenz.
Genau. Ja, das ist leider so. Und das mit dem großen Finale in Freiburg, da habe ich tatsächlich richtig Bammel vor. Und nicht nur ich, weil in Freiburg am letzten Spieltag, die werden da auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Hexenkessel aufziehen, ja, in dem kleinen Stadion.
Das stimmt. Wenn es da auch noch um was geht, dann wird es echt heavy.
Ja, da würde ich mir fast schon eigentlich lieber noch Verlängerung und Elfmeterschießen am Ende dran wünschen. Da will ich auch ehrlich keine Prognose irgendwie geben.
Musst du jetzt, aber ich verdonner dich jetzt dazu.
Dann gewinnen wir ganz knapp mit 4-0 in Freiburg.
Gut, sage jetzt mal nichts zu. HSV gegen Leverkusen zu Hause.
HSV gegen Leverkusen. HSV gegen Leverkusen. Ja, egal, Leverkusen.
Leverkusen 3.
Ja.
Also HSV 0. Und wir am letzten Spieltag zu Hause gegen Wolfsburg, da werden wir doch auch nochmal richtig Gas geben, oder?
Ja, also zu Hause gewinnen wir das Ding auch, ja.
Dann hätten wir für
Freiburg... Haben wir uns jetzt gerade 12 Punkte aus den letzten 4 Spielen gegeben, sehe ich das richtig?
Nein, wir haben uns 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen gegeben.
Und ich hätte eigentlich gesagt, dass wir gegen Mainz keinen Dreier holen. Insofern sind es 8. Oder? Nee, was habe ich gesagt? Nee, Quatsch.
Also ich wäre mit 6 Punkten aus den letzten 4 Spielen schon zufrieden.
Ja, aber man muss ja auch mal so ein bisschen über das Ziel hinausdenken. So, dann gucken wir mal auf die Tabelle. Das heißt, Freiburg steht am Ende mit 48 Punkten da. Wir mit 55, vielleicht nicht unbedingt, zumindest nicht nach unserer Rechnung. Schalke ebenfalls mit 55. Kann man mal machen.
Ja.
Gladbach mit 51 und der HSV mit 50.
Das heißt, Freiburg wäre raus.
Ihr würdet quasi da stehen bleiben, wo ihr jetzt steht. Wir rutschen auf den 5. und...
Haha, wir haben ja das Torverhältnis noch nicht ausgeknobelt.
Ah, ja, stimmt. Ja,
da liegen wir im Moment 3 Tore vorne.
Ja.
Und da wir so einen brachialen Sturm haben, ist davon auszugehen, dass ihr da bleibt.
Genau. Das wäre für uns dann ein Platz 5, also... gesicherte Euroleague, zumindest nach unserer Rechnung, die ich jetzt nicht so unbedingt nehmen würde, um meine Wettscheine für die nächsten Spieltage auszufüllen.
Nee, also da muss schon einiges optimal laufen. Ne? Also ich glaube schon, dass Schalke...
Es verdeutlicht halt sehr stark, wie eng die ganze Geschichte da oben ist. Ja.
Also ich glaube schon, dass Schalke, wir und eigentlich sehe ich auch Freiburg noch mit da oben, das Rennen um die Plätze machen werden. Eigentlich sehe ich den HSV da nicht so. Von daher...
Nee, den HSV sehe ich da auch nicht, aber ich denke eher, dass Freiburg rausfliegt und dafür Gladbach da hochrutscht. Den gebe ich da in dem ganzen Thema irgendwie mehr Aktien als Freiburg.
Gladbach wird definitiv den Endspurt für sich entscheiden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die haben zwar keine richtig schöne Saison jetzt am Ende gespielt, aber es ist so, dass die mit am effektivsten in den letzten Spielen einfach sind. Die haben sich von Platz, weiß nicht, die waren zwischenzeitlich auf Platz 10 oder so, haben sich richtig nach vorne gekämpft. Die haben genau das gemacht, was wir verpasst haben gegen Augsburg, einen dreckigen Sieg gelandet. Das sind die Spiele, die sie für sich entschieden haben, deswegen werden die am Ende des Tages auch noch hundertprozentig vor Freiburg landen. Bin ich mir komplett sicher.
Na, möglich ist es. Naja, es wird auf jeden Fall verdammt eng da oben. Ne? Und eigentlich sind die Vereine auch von der Leistung her so dicht beieinander. Ich meine, keiner hat wirklich eine überzeugende Saison gespielt. Wir haben eine ganz gute Hinrunde gespielt, in der Rückrunde brutal abgebaut. Schalke, ihr hattet Probleme in der Hinrunde gehabt, habt jetzt zum Schluss ein bisschen aufgeholt. Der HSV hat ganz beschissen angefangen und hat jetzt auch in den letzten Spielen aufgeholt. Bei Freiburg war es auch so, dass die zum Schluss wieder ein bisschen mehr Gas gegeben haben. Also es war kein Verein von denen, die da oben stehen, die einfach konstant eine Leistung gebracht haben. Ne? Und deswegen ist es jetzt auch so eng, weil jeder mal über mehrere Wochen eine Talfahrt hinter sich hat.
Aber unterm Strich können wir doch eigentlich mit dem Thema Euroleague zufrieden sein. Also realistisch da jetzt noch irgendwie, auch wenn es eng wird, auf Platz 4 ranzukommen.
Also wenn die Möglichkeit auf Platz 4 da ist, würde ich alles dafür geben, die Möglichkeit wahrzumachen, weil es einfach jede Menge Geld ist, was wir bitter nötig haben. Und von daher sollte die Mannschaft alles in die Waagschale werfen, das zu erreichen. Wenn es nicht passt, natürlich freue ich mich auch über die Euroleague. Und natürlich werde ich auch mein Sparbuch anhäufen, um nächstes Jahr bei jedem noch so beschissenen Euroleague-Spiel auswärts dabei sein zu können. Gar keine Frage. Aber
Euroleague-Spiele haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind nicht sonntags um 15.30 Uhr.
Wunderbar, dafür sind sie wahrscheinlich dienstags.
Aber nee, nicht um 15.30 Uhr.
Nee, klar. Aber die Sache ist halt, ich kann mir, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir mit viel Glück in die Euroleague kommen, okay. Aber die Leistung, wir haben jetzt auch andauernd immer mal wieder über Euroleague, über Champions League gesprochen. Wir standen teilweise schon viel besser, als wir jetzt dastehen. Und da hat es die Mannschaft auch immer wieder, das ist nicht, meine ich nicht böse, die spielen über ihrem Verhältnis momentan, über ihren Verhältnissen, das ist ganz klar, aber haben es auch immer wieder versemmelt. Und gerade so Spiele gegen Augsburg haben wir versemmelt. Dass wir überhaupt jetzt noch wieder da oben stehen, ist nur dem Sieg gegen Schalke geschuldet. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt so eine zu optimistische Lage jetzt uns da weiterbringt. Ich würde es mir wünschen, aber ich denke mal, wenn wir Europa League erreichen, dann ist das Maximum eigentlich schon erreicht und das ist für mich vollkommen okay.
Ja. Ich bekomme gerade bei Twitter nochmal den Hinweis, dass dann die Bundesligaspiele sonntags sind, wenn wir unter der Woche Europapokal. Ja, könnte sogar fast hinkommen. Nee, dann lieber doch nicht.
Ach, als ob wir viel mehr Sonntagsspiele haben könnten. Wir hatten so viele Sonntags- und Freitags-Kackspiele. Also so viel mehr kann es nicht werden. Dann spielen wir ja nur noch sonntags. Also wir haben so oft sonntags gespielt. Ich weiß gar nicht, wann wir mal nicht sonntags gespielt haben.
Letztes Wochenende.
Ja, Bruder.
Nächstes Wochenende, also jetzt am Wochenende, spielen wir aber wieder sonntags, wenn dich das beruhigt. 15:30, oder? War da 15:30? Ja. 15:30, Mainz?
Ja, wir spielen 15:30, ja klar.
Noch beschissener können es eigentlich nur die Kollegen aus Schalke treffen, die spielen, glaube ich, 17:30 am Sonntag, oder?
Genau, ja. Aber zu Hause.
Was glaubt ihr, Mainz? Aufstellung?
Ja, ich denke nicht, dass sich bei der Eintracht großartig viel verändert. Wir werden sehen, ob Rode, der jetzt beim Training teilweise ausgefallen ist, der dann vom Platz musste, ob der dauerhaft der ausfällt.
Der Böser wieder, die Kampfsau.
Hat dann umgenietet?
Der hat einen umgenietet und hat wohl eine Fleischwunde am Knie.
Ja, das ist Fleischwunde. Natürlich, das ist wirklich ein bisschen dämlich. Also Rode ist schon ein Spieler, den wir brauchen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Lanik nicht die Position gleichwertig setzen kann und Schwegler momentan auch noch nicht fit ist. Also wir gehen auf dem Zahnfleisch und wir sollten jetzt aufpassen, dass unsere Spiele nicht noch mehr totgetreten werden, ja, damit wir noch weniger Leute auf dem Platz haben. Wir müssen sehen, aber ansonsten würde ich halt mit genau der gleichen Aufstellung an den Start gehen. Wobei wir spielen.
Kannst du nicht, weil Zambrano 10. gelbe Karte, genau. Fällt damit weg. Wobei ich den durch einen Butcher ersetzen würde. Viel Erfahrung mit in die Innenverteidigung gebracht, wenn der reinkam, der hat seine Sache immer ordentlich gemacht. Der Russ tut vorne im defensiven Mittelfeld einen besseren Job als hinten in der Innenverteidigung. Ja. Von daher würde ich vorne rum alles so lassen. Ich würde mir eventuell nochmal überlegen, ob ich Otschipka draußen lasse und hier DJ Akbar bringe. Aber das wäre eher so eine Gefühls...
Wie du mir einfach übers Wort gefallen bist.
Entschuldigung.
Nee, ist okay, jetzt mach weiter. Nö, jetzt mach fertig.
Ich bin fertig.
Nö, ich will jetzt
ich auch nicht. Ich habe fertig.
Tut mir leid, ich wollte nur deine Aufstellung korrigieren und mitteilen, dass der Zambrano ausfällt wegen der gelben Karte.
Und gleich mal eben spontan deine Aufstellung kundtun. Ja, hervorragend. Herr Marvin, haben Sie zu dieser Aufstellung von der Frau Alex noch was zu ergänzen?
Nö, ich will die Alex nur was fragen. Alex, wie sieht's denn aus? Wen würdest du denn im Sturm reinstellen?
Lakic.
Würdest du auch machen, ne? Ist schon besser.
Was weiß ich nicht. Also das hast du jetzt schon 100 Mal probiert, ja. Und es ist 100 Mal in die Hose gegangen. Du kannst auch nochmal ein 102. Mal ein Ocean ausprobieren, wird auch in die Hose gehen. Ich weiß nicht, warum wir nicht versuchen, den Lakic mal ein bisschen zu pushen und dem endlich mal Spielpraxis geben.
Ja, ich kann es auch nicht verstehen, weil ein scheiß Mart Moor, lieber Schalke, ich rede eigentlich immer so trivial, aber Fakt das ist stimmt. Im Endeffekt, dass dieser Mart Moor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Max, der bringt doch nichts, das ist doch fürchterlich, der läuft da rum und läuft da lang und ist so ungefährlich wie nur was. Max, du hast vollkommen recht gehabt, der hat uns in der Abwehr den ein oder andere Mal schon einen guten Kopfball gemacht, aber das, was er in der Abwehr macht, kann er im Sturm nicht. Meine Güte, als wir im Spielaufbau waren, dann war der teilweise hinter den eigentlichen Mittelfeldspielern, ja, oder weiter zurück, der soll da vorne stehen, der soll die Dinger machen, aber das kann er auch nicht.
Frag mal bei uns in den Runden, was der Großteil von Marika hält.
Das ist ein großes Wunder, was ich immer wieder höre über Marika. Da müssen wir beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen.
Sehr gerne.
Apropos, es gibt Gerüchte, dass Puki zu uns wechselt.
Ist ja, das so? Super, der nächste Chancentod.
Naja, also wenn der Liedrich nichts sagt, schießt er ja anscheinend Tore.
Warte, ich klatsche für Puki. Nein, Puki ist kein schlechter, aber der ist auch nicht so wirklich gut. Ich habe gehört, Jaco Nan steht bei uns einigermaßen hoch auf der Wunschliste. Den würde ich nehmen. Punkt aus Ende.
Ja.
Aber gut, lass uns die Gerüchteküche demnächst vertiefen.
Genau, weil mit Blick auf die Uhr, die Champions League steht an. Wir wollen ja auch mal gucken, was so die anderen deutschen Mannschaften noch machen. Lasst uns doch vielleicht ganz schnell zum Ende noch die Tipprunde durchziehen und dann haben wir auch, glaube ich, unsere Zeit für die Woche schon ordentlich strapaziert und ich würde sagen, der Gast darf anfangen und darf mal unser Ergebnis gegen Mainz am kommenden Wochenende tippen.
Euer Ergebnis gegen Mainz?
Ja.
Ich gönne euch ja als direktem Konkurrenten nicht so viel, hey. Aber weil ich als Gast ja dann doch noch ein bisschen nett bin, wird das ein 1:1.
Okay. Herr Marvin, ohne dass Ihnen Frau Alex übers Wort fährt, Kaugummi?
Ich kaufe meinem Kaugummi rum und meine Lippen sind verschlossen.
Nee, ich will eigentlich, dass die Alex, ich finde es ja ganz gut, wenn sie mich unterbricht, ja, aber nein. Gute Frage, ich würde eigentlich die Alex ganz gerne fragen, wie wir spielen. Nee, ich denke, es wird ein 1-1, mehr wird's nicht.
Okay, Alex?
Es gibt ein klares 3-1.
Ich sag, es gibt ein klares 3-0 für uns. Den geben wir ja richtig ein.
Also, ich bin voller Zuversicht, euphorisch, aufgeheizt, bereit zum Nicht-Derby.
Genau. Sehr geil. Um dieses Wort auch nochmal unterzubringen. Dann lass uns doch auch der Fairness halber auch noch das Spiel Schalke gegen HSV dann 2 Stunden später tippen. Der Gast darf wieder anfangen.
Also grundsätzlich, der Standard-Tipp ist irgendwie seit 2 Saisons irgendwie 3-1. Weil 1 kassieren wir immer, aber irgendwie schaffen wir dann doch noch hier und da mal ein Tor zu Hause.
Hüntela ist wieder fit, habe ich gehört, oder trainiert zumindest wieder mit.
Richtig.
Ist ja mal für vorne
ja,
im Vergleich zu Marika und Puki.
Ist auch, sehe ich ihn auch lieber, allerdings hat er auch eine komplett saisonlang andauernde Formkrise, war zum Glück im Derby fit. Aber ob das eine große Verstärkung jetzt ist, ist die andere Frage. Also ich habe ihn auch lieber vorne drin, aber mal gucken.
Okay, Alex, was tippst du?
Naja, also was den HSV halt ausmacht, die haben halt wirklich einen formstarken Adler hinten drin stehen. Von daher, da so die dicken Buden zu machen, wird schwer. Ansonsten ist es halt eine relativ desolate Mannschaft, die mal einen guten Tag erwischt. Ich traue Schalke auf jeden Fall dazu, Punkte zu holen. Traue denen auch zu, 3 da zu holen und tipp mal auf ein 2-1.
Okay, Marvin?
Ich sag, dass die Schalker das Ding ganz normal 2-0 rocken. Für mich ist der Adler auch nicht so gut, wie er immer gemacht wird. Geht mir auch voll auf den Sack, diese Vogel. Ja, und ich will, dass Vanderfahrt einen auf den Sack bekommt. Mein Wunsch ist, dass der Jermaine Jones den Vanderfahrt in der 60. Minute mal ordentlich umkaut, ja. Und dann macht Jones das 1-0. Dann geht's richtig ab. Nein, also ich glaube einfach, dass Schalke das Spiel für sich entscheidet. Die lassen da nichts anbrennen. Hamburg wird wieder einbrechen, weil wenn es dann nämlich nicht läuft, dann läuft's gar nicht mehr. Und wenn sie nicht auf Vanderfahrt ihren besten Mann zählen können, so wie sie so momentan auch so oft abhängig sind, dann läuft's auch da nicht mehr. Deswegen denke ich, Schalke gewinnt das Ding 2-0.
Ja, 2-0 wäre auch so mein Tipp, den ich an der Stelle abgeben würde. Ich denke schon, dass Schalke da mehr Möglichkeiten hat als der HSV. Können wir uns, glaube ich, alle irgendwie drauf einigen.
Nun gut.
Dann würde ich sagen, danke Max, dass du heute mit dabei warst.
Ja, sehr gerne. War nett mit euch.
Wir können dann gerne im nächsten Jahr, wenn wir gemeinsam in der Euroleague spielen, da nochmal die ein oder andere Runde drehen. wünschen heute Abend viel Spaß beim Champions League gucken. Falls ihr Schweizer Bankkonten habt, Selbstanzeige bringt nichts. Und ja, machen den Sack zu, wünschen eine schöne Restwoche, freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche wieder und werden dann auch ausgiebig über das Thema Rode sprechen, was wir heute leider nicht mehr ganz unterbekommen haben. Bis dahin, macht's gut!